Udo Lindenberg hat schon mal gesungen, hinterm Horizont, nein, ich kann es nicht so gut, aber der Text war, hinterm Horizont geht's weiter, ein neuer Tag beginnt. Und wenn's schlecht läuft, wachst du auf und hast einen Kulturschock. Unter anderem geht's genau darum heute, hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast im Studio. Ich schaue in die blau-grünen Augen von Eva-Maria Becker. Sie ist Soziologin, Ethnologin, Dozentin, Autorin, aber auch Mutter, Reisende, Wirbelwind, den ich persönlich kenne, den Wirbelwind, und Co-Creator of Start One Thing. Außerdem Expertin für E-Learning und interkulturelle Kompetenz. Hallo Eva, schön, dass du da bist.
Hallo Thomas, das hat mich jetzt wirklich sprachlos gemacht. Danke für den Wirbelwind.
Ja, ja, du hast so eine wirklich sehr, sehr positive Energie und wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und es ist immer schön, wenn wir uns begegnen. Und deshalb hast du auch interessante Themen, die so mit meinen Themen sich durchaus kreuzen. Du bist Dozentin für E-Learning, aber eben auch hast verschiedene Bücher geschrieben zu interkultureller Kommunikation. Und erst einmal wollte ich den Begriff klären. Was bedeutet überhaupt Interkultur oder interkulturell? Alle reden davon. Erklär doch mal, was heißt interkulturell?
In dem Sinn ganz einfach. Das Wort inter beschreibt es ja schon. Das inter heißt zwischen und interkulturell ist immer, wenn zwei Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenkommen und in dem Moment, in dem sie sich treffen, eine sogenannte Zwischenkultur bilden. Und das müssen nicht unbedingt Menschen aus verschiedenen Ländern sein. Das können sogar Abteilungskulturen sein. Also zum Beispiel Marketing oder Vertrieb können auch eine Interkultur bilden. Und in dem Moment, in dem sie kommunizieren, findet eine aktive Aushandlung statt, eine Auseinandersetzung statt. Und das bedeutet, dass es im besten Falle zu einer Synthese kommt. Also nicht, dass jemand von sich etwas abgeben muss und sich irgendwie klein macht, sondern dass beide gucken, was ist der beste Weg, zusammen zu kommunizieren.
Wenn ich so den Begriff allgemein interkulturelle Kommunikation höre, denke ich aber meistens an Teams, die aus verschiedenen Kulturen kommen. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Und wir haben natürlich das Internet noch. Da gibt es dann auch noch zusätzlich die Netzkultur. Ah, okay. Also da kommen ganz verschiedene Ebenen zusammen.
Mhm. Du hast verschiedene Bücher geschrieben. Eins habe ich gelesen über die interkulturelle Kommunikation in Gabun. Das Land hast du bereist. Das Land, in dem Albert Schweitzer auch gewirkt hat. Fand ich sehr spannend, das Buch. Worauf muss ich achten bei interkultureller Kommunikation oder wenn ich im Ausland bin, worauf muss ich achten?
Also das Schwierigste ist oder die meisten Fettnäpfchen passieren so beim Einstieg, also bei der Erstbegegnung, weil das kennt man ja, wenn du dann Leute kennst, geht es einfacher, aber die erste Begegnung ist so dieses Hopp oder Top, klappt es nicht. Und das fängt dann schon bei der Begrüßung an und da gibt es verschiedene Zeichen zum Beispiel. Eine Sache ist der Blickkontakt. Mhm. Wenn ich jetzt, du hast Gabun angesprochen, Gabun ist ein Land in Afrika am Äquator. Dort werden die Kinder anders erzogen als wir in der Schule. Hier heißt es, schau mir in die Augen, wenn ich mit dir rede. Und dort ist es so, schau mir eben nicht in die Augen, wenn ich mit dir rede. Gerade wenn es sich um Ranghöhere handelt. Man schaut dann am besten auf die Schulter. Und direkter Blickkontakt wird da sehr als unangenehm empfunden. So als, ich misstraue dir, ich starre dich an. Und hier ist es genau umgekehrt. Wenn einem jemand nicht in die Augen schaut, dann ist es so, der verheimlicht etwas. Also das ist eine Sache. Und ja, der größte Stolperstein ist Zeit. Also ein unterschiedliches Zeitverständnis. In Gabun ist es zum Beispiel so und auch in vielen Ländern auf der Welt, zum Beispiel in Südamerika, dass dort ein polychrones Zeitverständnis herrscht. Das heißt, die Zeit ist zirkulär zu verstehen. Es können mehrere Aktivitäten nebeneinander gemacht werden. Man kann viel Zeit mit Menschen verbringen, weil die Beziehungen sind dort wichtiger. In Deutschland haben wir ein lineares Zeitverständnis. ja, wenn Zeit weg ist, ist sie weg. Wir haken so Termine nacheinander ab. Ich kann es mal mit einem Beispiel aus der Uni erklären. Wenn ich in Afrika, ich bin auch in Uganda zum Beispiel, in eine Vorlesung möchte und ich treffe aber einen Kollegen auf dem Flur, ist in dem Moment die Beziehung wichtiger. Ich würde mich mit ihm unterhalten und sogar, also für deutsche Verhältnisse, zu spät in meine Vorlesung gehen. Das würde aber verstanden werden, weil die Beziehung einfach, das Reden mit dem Kollegen wichtig ist. In Deutschland würde ich zu einem Kollegen sagen, ich würde gerne mit dir reden, aber auf meine Uhr klopfen, aber ich muss in meine Vorlesung und das abbrechen. Und das wäre die Sachebene, die ist dann in dem Moment wichtiger.
Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn ich in ein anderes Land gehe und da meistens dann auch arbeite, im Urlaub ist es wahrscheinlich noch mal ein bisschen anders, muss ich mich im Grunde genommen vorher coachen lassen von jemandem, der genau weiß, was sind die Unterschiede oder wie würdest du das da rangehen?
Das ist natürlich ideal, wobei ich da sagen möchte, es gibt keine Rezepte. Es gibt ja so Don't- und Do's-Listen und von denen rate ich ab. Also ich verwende sie nicht, weil wir haben es immer mit Menschen zu tun und die Menschen, die sind ja auch international unterwegs und vieles hat sich angeglichen. Also hier sind viele Studierende aus Deutschland, die im Ausland studieren und in anderen Ländern ist es genauso. Die studieren auch in Großbritannien oder in Frankreich, auch in Deutschland. Also man kennt sich auch durch das Internet gut mit anderen Kulturen aus. Es hängt davon ab, ist ein Mensch jung oder alt, welche Hierarchiestufe hat er. Und klar, ich kann mich coachen lassen, dass ich solche Dinge beachte, wie zum Beispiel unterschiedliche Zeitverständnisse oder unterschiedliche Macht- und Hierarchieverständnisse. Trotzdem gucke ich mir immer die Menschen an und sage, ich kann ja auch fragen, wenn ich etwas nicht verstehe. Wenn bei der Begrüßung, wenn eine Geste gemacht wird, die ich nicht verstehe, kann ich fragen, kann ich direkt fragen oder jemand anderen hinterher fragen, was ist das? Also fragen und mich individuell auf die Menschen einstellen, weil das ist bei der Interkultur. Es ist ein dynamischer Prozess, der immer anders ist und auch nicht nur mit der Kultur zusammenhängt, sondern auch mit den unterschiedlichen Charakteren der Menschen, den unterschiedlichen Temperamenten. Ich kann einen ganz verschlossenen Menschen irgendwo treffen und ich kann auch einen Wirbelwind treffen. Und die Dynamik ist eine ganz andere.
Ja, es gibt aber sicherlich auch viele ungeschriebene Gesetze. Also beispielsweise, du hast es eben genannt, der Blickkontakt eher bei den Gabunesen oder Gabunern.
Gabunern, ja.
Die dann eher auf die Schulter schauen. Da ist es ja wahrscheinlich nicht so einfach, direkt dahinter zu steigen. Wie geht man am besten damit um? Muss man im Vorfeld oder was empfiehlst du? Und die zweite Frage war, ist das jetzt nur Gabun-spezifisch oder ist das in sehr vielen afrikanischen Ländern, vielleicht in den Nachbarländern noch? Ich war mal in Südafrika, da ist mir das jetzt nicht so aufgefallen. Aber ist das dann wiederum so, dass jedes einzelne Land unterschiedlich mit Blicken umgeht?
Das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Also es ist auf jeden Fall schon mal ein großer Unterschied zu Deutschland. Also da könnte ich sagen, dass es in vielen afrikanischen Ländern so ist, dass der Blickkontakt nicht so direkt ist wie in Deutschland. Nun hat jedes Land andere Gewohnheiten und auch Sozialisationen und das einmal auch durch die Sprache besteht. Zum Beispiel Gabun ist ja sehr französisch sozialisiert und Uganda, in dem ich bin, britisch. Und es hängt natürlich von den klimatischen Gegebenheiten ab. Wenn ich in einem Land bin, das wärmer ist, ist zum Beispiel die Gehgeschwindigkeit langsamer. Da gibt es auch empirische Studien zu. Da gibt es ein sehr, sehr schönes Buch von Robert Levine, Die Landkarte der Zeit. Und er hat eben festgestellt, dass je kälter es ist, die Leute schneller laufen. Das sind dann auch so Sachen, die ja natürlich universal sind. Und ich kenne eine Geschichte von einem Gabuner, der war erst einmal in Paris in der Metro und der hat gedacht, die Metro wird evakuiert, weil die Leute nach seinem Empfinden so schnell gelaufen sind.
Ja, Wahnsinn. Du hattest im Vorfeld hatten wir uns unterhalten, da hattest du von dem Begriff des Kulturschocks geredet, der ja auch oft bei interkulturellen Begegnungen passieren kann. Also wenn Menschen beispielsweise aus dem Ausland hierher kommen, dann erleiden sie einen sogenannten Kulturschock. Mir war gar nicht klar, dass das mittlerweile ein Krankheitsbild gilt. Erzähl uns davon mehr.
Ja, mittlerweile ist das Phänomen des Kulturschocks sogar als anerkannte Krankheit klassifiziert worden. Das ist ein Phänomen, das oft nicht beachtet wurde. Das kann sogar passieren, wenn ich als, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, also aus Westfalen, jetzt bin ich in Köln, aber wenn ich als ich damals vor 20 oder 30 Jahren sogar als Westfalin nach Bayern gezogen bin, kann ich auch einen Kulturschock bekommen. Und zwar ist das so, wie im Urlaub. Man geht in ein anderes Land oder in eine andere Gegend und am Anfang ist es so wie im Honeymoon. Das ist auch bei Beziehungen ja so. Am Anfang ist es schön und man ist euphorisch, man findet alles toll und ja, denkt so quasi, man ist im Paradies. Das ist ja auch in den ersten Urlaubswochen so. Ja, und nach kommt die Realität. Wenn man im Ausland ist oder Ausländer hier sind, merken die, ja, die Sprache ist doch nicht so einfach. Das, was ich jetzt gelernt habe in der Schule, irgendwo greift die nicht mehr. Ich verstehe den Humor nicht, ich verstehe die Witze nicht. Man wird zunehmend genervt. Konzepte greifen nicht mehr. Weil bei Neubegegnungen verhält man sich auch erstmal höflicher, aber wenn ich dann Leute besser kenne, geht man wieder in den normalen Rhythmus. Und es kann sein, dass dann so Frustrationen entstehen, die sogar bis zu Krankheiten, zu Depressionen reichen können. Da kann man sich Hilfe holen. Meistens ist es so, dass man die nicht braucht. Man kommt aus dieser Kurve, aus dem Tief wieder raus und dann erfolgt die eigentliche Anpassung. Das kann ja auch sein, auch ein Kulturschock in Abteilungen. Ich wechsle von einer Abteilung in die andere und sage, am Anfang ist es schön, ich habe einen tolleren Beruf, aber plötzlich merke ich, mit den alten Kollegen war es vertrauter. Und für mich ist es so, wenn ich hier in Deutschland jemanden treffe aus dem Ausland und die Kommunikation klappt nicht so gut, überlege ich schon, ob es nicht sein kann, dass dieser Mensch gerade in einem Kulturschock ist, dass er vielleicht erst begeistert von Deutschland war, aber jetzt so im Alltag die Schwierigkeiten doch größer werden. Und das ist so das, auf was ich achte, wenn ich mit Menschen rede.
Und dieser Kulturschock ist dann verschiedenen Phasen unterworfen. Und man kommt dann aus so einem Tal wieder raus und weiß, okay, jetzt geht's wieder in Richtung Anpassung. Oder kannst du diese Phasen, kann man die nennen?
Ja, es sind verschiedene Phasen. Also man spricht von 4 Phasen. Also das erste ist die Honeymoon-Phase. Diese Euphorie, die man hat, diese Aufregung. Dann kommt so diese Entfremdungs- oder Ernüchterungsphase. Es treten erste Kontaktschwierigkeiten auf. Zum Beispiel, man muss Formulare ausfüllen und das ist plötzlich doch komplizierter als gedacht. Dann kommt so dieser richtige Kulturschock, diese Kernphase, dieser Höhepunkt, also die Eskalation. Was ist richtig Stress für die Menschen? Zum Schluss kommt diese Anpassungsphase. Alles wird wieder normaler, man kommt wieder aus diesem Tief heraus, man entwickelt ein Verständnis. Entweder findet man das gut oder man sagt, okay, ich akzeptiere es aber, es ist anders als bei mir, ich kann da jetzt aber mit umgehen. Was natürlich sein kann, es gibt noch eine 5. Phase, das ist gerade bei Expat, also bei Auslandsentsendungen, dass man so einen Eigenkulturschock kriegt, einen Rückkehrkulturschock. Also ich bin vielleicht 5 Jahre in Brasilien, arbeite dort für einen Weltkonzern, komme wieder zurück in mein eigenes Land und die Zeit ist auch vorangegangen. Meine Abteilung ist anders. Die Straße ist vielleicht bebaut, da stehen Häuser auf dem Feld, die vorher nicht da waren. Und ich komme in meinem eigenen Land auch in einen Kulturschock wieder rein, gehe nochmal durch diese Phasen. Die Phasen sind es ist unterschiedlich bei Menschen, die sind nicht immer gleich, die können auch ganz leicht sein oder gar nicht auftreten oder ganz dramatisch tief eben. Das ist bei jedem anders.
Mhm. Aber im Grunde genommen ist es, wenn man sich das visuell vorstellt, wie so eine Kurve. Ne? Mhm. Die Eskalation ist dann wahrscheinlich die Talsohle und dann geht es bei der Anpassung wieder hoch.
Das ist wie so eine U-Kurve, genau. Und wenn bei dem Eigenkulturschock wie so ein W.
Mhm. Richtig. Ja. Mhm. W, weil das die erste...
Die Schleife rüber,
genau. Ah, okay, spannend. Du hast viele Bücher geschrieben. Ich weiß gar nicht, ich konnte sie nicht genau zählen. Kannst du sie
ich
zählen?
Ich kann sie auch nicht zählen. Es sind nicht so viele, die veröffentlicht sind, aber es sind wahnsinnig viele Studienbücher für Akademien und Hochschulen, die als Studienliteratur, eben als Fachbücher dort herumschwirren. Und ich kann sie nicht zählen, weil ich nonstop schreibe. Ja. Das ist ich sitze wirklich jeden Tag und schreibe da.
Ja. Ja. Ich weiß das ja aus eigener Erfahrung. Für mich hast du ja auch schon mal geschrieben und mit mir zusammen.
Genau.
Genau. Das ist aber nochmal ein anderer Podcast, der dann zum Thema Online-Lernen und digitales Lernen auch noch kommt hier. Mich hat noch interessiert, du hast ein Buch geschrieben, Interkulturelle Kompetenz to Go. Unter anderem um ja, Strategien für kritische Situationen. Was sind Strategien für kritische Situationen? Ich meine, ich weiß, du hast ein ganzes Buch geschrieben, aber vielleicht so ein paar Stichpunkte, die unsere Hörer noch mitnehmen können.
Also in diesem Buch Interkulturelle Kompetenz to go beschreibe ich einen Kurs an der Fachhochschule Kiel. Und das ist ein interkulturelles Vorbereitungstraining für Ingenieure. Und die Frage ist ja immer, kann ich mich hier schon vorbereiten auf eine Auslandsentsendung? Und ja, die Antwort ist ein ganz klares Jein. Ich kann schon anfangen, Kompetenzen zu entwickeln. Jetzt geht es ja hier um den Kompetenzbegriff. Und eine Kompetenz ist ja etwas, was ich mir in dem Sinn nicht anlesen kann, sondern eine Kompetenz entwickelt sich immer in unsicheren Situationen. Und danach bin ich ein bisschen was schlauer und habe eine neue Kompetenz, die ich dann anwenden kann. Und in diesem Kurs, das ich in dem Buch beschreibe, geht es darum, dass kritische Interaktionen, das sind so diese Missverständnisse, die ich bei Begegnungen mit anderen Kulturen habe, erstmal aufschreibe oder erzähle, so quasi als kollegiale Fallberatung und sage, hier ist mir was passiert. Ich verstehe das überhaupt nicht und da ist eine Situation, ein Meeting zum Beispiel, total schief gegangen. Und dann guckt man sich an, wer sind die Handelnden, um was ging es? Und da gibt es dann ein Programm, das ist der Intercultural Anchored Inquiry. Das ist, oder auch Cultural Sensitizer, das sind so Lernschritte oder Analyseschritte, viel besser gesagt. In dem Fall sind es 6 Schritte, in dem ich so ein Critical Incident auflösen kann. Das Erste und das Wichtigste ist, dass ich in die Emotionen gehe. Weil was fühle ich in dem Moment, in dem Meeting? Ich bin wütend, ich bin richtig sauer, ich bin enttäuscht, das klappt ja alles nicht, ich habe mich doch vorbereitet. Und das erstmal diese Emotion zuzugeben und rein zu überlegen, was passiert da gerade mit mir? Und dann kann ich auf eine Metaebene gehen und kann mir quasi diesen Fall so anschauen, als wenn ich den in einem Reagenzglas habe und den anfange zu sezieren und kann in dem Moment Kompetenzen entwickeln, die ich da in der Situation, als sie passiert ist, nicht hatte. Und darum geht es auch eben in dem Buch, dass ich dann solche Fälle, die auch jedem schon passiert sind, im Nachhinein auflösen kann, damit die mir nicht nochmal passieren.
Kannst du ein Beispiel nennen?
Ein Beispiel wäre, für mich ist es so ein Zeitbeispiel, wenn ich zum Beispiel in Gabun eine Verabredung habe, und die ist, sagen wir mal, 8 Uhr und ich stehe da und niemand kommt. Und in dem Moment werde ich schon nervös. Denkt, ist da was passiert? Haben wir uns falsch verabredet? Habe ich den falschen Tag erwischt? Jetzt stehe ich hier. Ich weiß jetzt auch nicht, wie kann ich die Leute erreichen? Und nach einer Stunde ist immer noch nichts passiert, dann bin ich richtig sauer. Und jetzt kommt dann aber gut gelaunt so nach 1,5 Stunden mein Gesprächspartner an und bester Laune begrüßt mich, klopft mir auf die Schulter und alles ist gut. Und ich denke, Moment, der sagt noch nicht mal Entschuldigung, das kenne ich so bei Deutschen. Es wird hier kein Grund genannt, was ist das denn? Und wenn ich so eine Situation dann analysiere, stelle ich fest, dass wir beide recht haben. Ich stand da pünktlich und habe recht und der andere war auch pünktlich in seiner Zeitauffassung, weil er diesen Termin anders, weil der anders kommuniziert worden ist. Zum Beispiel in Gabun müsste ich jetzt auf die E-Mail zur Bestätigung eines Foyer punktuell dazu schreiben. Habe ich nicht gemacht. So hat er gedacht, okay, das ist so, die wartet da, ich komme ein bisschen später. Das später hat er gar nicht im Kopf, sondern hat andere Sachen noch gemacht, weil er gedacht hat, ich mache auch noch andere Sachen, sodass wir schon irgendwie zusammenkommen. Und das sind so Sachen, die kann ich im Nachhinein auflösen. In dem Moment, in dem die Situation passiert, unterstelle ich meinem Gegenüber ja eine böse Absicht. Stelle aber im Nachhinein fest, dass wir beide wirklich gut gesonnen waren und auch diesen Termin haben wollten.
Ja, in deinem Gabun-Buch erinnere ich mich an ein interessantes Modell, das PKS-Modell. Das hat ja auch viel damit zu tun, mit der Kommunikation. Magst du das kurz beschreiben, weil das, glaube ich, für den Podcast interessant ist? Auftreten, präsentieren, überzeugen, Kommunikation.
Genau. PKS steht für Persönlichkeit, Kultur und Situation. weil oft der Fokus nur auf Kultur gelegt wird und sagt, ja, ist ja typisch, das ist ja die Kultur, die sind ja so. Jetzt wird vergessen, dass wir alle Menschen sind, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Temperamente, Vorlieben, Abneigungen. Und es gibt auch Menschen, die einfach mies sind. Es gibt fröhliche Menschen, aber es gibt auch richtig miese Typen. Und es kann natürlich sein, dass ich oder jemand, ist egal von aus welchem Land der kommt, dass ich da jemand erwische, der auch gerade ganz schlecht gelaunt ist oder auch nicht die besten Absichten hat und das gar nichts mit seiner Kultur zu tun hat. Weil natürlich sind wir in der Kultur aufgewachsen, sozialisiert, haben die Regeln gelernt, aber wir haben ja auch Regeln wie zum Beispiel, du sollst nicht stehlen und trotzdem stehlen Menschen. Mhm. Das steht auch sogar in der Bibel und trotzdem tun diese Menschen das. Also wir müssen gucken, wenn ich in einer Situation bin, die ein bisschen kippt, hat es mit der Situation zu tun? Ist es zum Beispiel eine Situation Azubi-Chef? Ist da eine Hierarchiegefälle? Hat jemand Angst? Ist da eine ängstliche Person? Sind da Missverständnisse, bei denen sich keiner traut, die zu kommunizieren? Ist die Person schlecht gelaunt oder ist sie übereuphorisch? Hat sie was getrunken zum Beispiel? Also diese drei Sachen gucke ich mir dann eben an. Situation, Person ohne Kultur.
P. Person,
EKS.
Kultur, genau. S, Situation. Super. Ja, jetzt ist es ja so, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen, dann passieren auch Dinge, die man so einfach nicht vorhersehen kann. Du hast ein ganz schönes Beispiel aus deiner Arbeit mit Menschen, das du mir mal erzählt hast, aus einem Kurs, den du gehalten hast, mit Gabunern war es auch.
Ja, das war in Uganda. Das war diesmal ein anderes Land, ist auch am Äquator. Die sprechen nur alle Englisch und nicht Französisch. Genau, also wir haben mehrere Kurse oder eine Trainingsreihe mit Ugandern gemacht. Das war ein Einführungstraining für Teacher in eben das Subjekt E-Learning. Und dann hatte ich an einem Wochentag ein Training und die waren immer nachmittags. Und dann habe ich gesagt, so, dann bis morgen, weil am nächsten Tag war der nächste Trainingstag und alle verabschiedeten sich auch und sagten, ja, bis morgen. So, nächsten Tag habe ich mich eingeloggt und der Bildschirm war wirklich schwarz und das war noch so ein Programm, da war wirklich nichts. Ich sah nur meinen eigenen Namen und sonst gar nichts. Habe ich mich gewundert, habe gewartet, denke, das kann nicht sein. Die haben gesagt, bis morgen. Die sind auch zuverlässig. Ja, es kam an dem Tag niemand mehr. Und einen Tag später habe ich dann die Auflösung gehört. Es war dieser letzte Tag, also das Tag des Zuckerfestes von Ramadan, der auch in Uganda gefeiert wird, wobei von dieser Truppe niemand mitgefeiert hat, weil die alle christlich waren,
okay. Aber
trotzdem das auch eben mitfeierten und davon ausging, dass ich das auch wüsste und an dem Tag auch nicht arbeite. Und klar, also war die Absicht auch eben nicht böse, sondern die dachten, das gemeinsame Verständnis wäre über diesen Tag. Und ich habe für mich dann auch überlegt, als ich das dann gedacht habe, was ist da jetzt abgelaufen, dass das hier ja genauso wäre am 24. Dezember, wenn ich jetzt irgendwie am 23. Dezember zu jemandem sage, tschüss, bis morgen Abend im Kurs, wird sich am 24. Dezember auch niemand abends irgendwie einloggen. Wäre auch allen klar, dass dann niemand mehr arbeitet und dass keine Online-Kurse laufen.
Genau, weil man dann gesagt hat, ja, die ist ja klar, ne? Morgen
genau.
Ist dann falsch.
Heiligabend sitzen alle am Tannenbaum.
Genau. Gib mir doch mal einen Tipp, wenn ich international mit Teams zusammenarbeite, also rund um den Globus. Was muss ich da besonders beachten?
Soll ich das wirklich verraten? Dann machen das ja alle. Dann haben ja alle meinen Geheimtipp. Weil ich habe ja den, und auch ein paar andere, die es wissen, haben ja den ultimativen Tipp oder das die ultimative Arbeitsweise, dass unsere Projekte immer, immer, immer laufen weltweit.
Okay.
Weil wir machen einfach, wir folgen dem Prinzip Follow the Sun. Und zwar schicken wir unsere E-Mails in Projekten immer in Richtung Westen, weil da ist immer jemand wach.
Okay.
Also wenn ich hier abends schlafen gehe, mein Projekt soll weiterlaufen, schicke ich es in Richtung USA. Und wenn die schlafen gehen, schicken die es Richtung Asien und die schicken es wieder um die Welt. So kann ein Projekt immer laufen.
Wahnsinn. Super. Tierisch guter Tipp. Und die anderen übrigens auch. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst. Wir hatten Dr. Eva Maria Becker zu Gast und wir werden noch einen Podcast zusammen machen, nämlich zum Thema digitales Lernen, E-Learning und ja, alles, was damit zusammenhängt, der kommt dann beim nächsten Mal oder beim übernächsten Mal. Den werden wir jetzt gleich aufnehmen. Vielen Dank, dass du da warst, Eva.
Ja, ich danke dir.
Und euch wünsche ich auch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, euer Thomas Friebe.